Bevor ich mit der Predigt anfange, möchte ich mich nochmal vorstellen, weil ja einige da sind, die mich vielleicht noch nicht kennen. Ich bin der Jocki, eigentlich Johannes Spörl, bin fast 40 Jahre alt, bin momentan als Briefzusteller bei der Deutschen Post unterwegs und mache nebenbei Webseiten. Genau. Okay. Wir sind ja heute wahrscheinlich das letzte Mal hier im Café Kosmos. Wollt ihr noch rausstellen? Der Ernst, die war letzte Woche da, hat gepredigt. Und da ging es auch ein bisschen so um, man hat sich vielleicht ein bisschen eingerichtet, abgefunden mit dem, wie es gerade so ist. Und dass die Herausforderung von Gott da ist, irgendwie wieder aufzubrechen, Neues zu wagen, neues Land zu erobern, Herausforderungen einzugehen. Die Söhne Isachars waren dafür bekannt, dass sie die Zeichen der Zeit erkannt haben oder wussten. Und so ist die Frage, was ist dran? Wie geht's weiter? Beim Volk Israel, wenn die in der Wüste waren, wenn die im Lager waren, dann gab es halt diese Wolkensäule von Gott. Und wenn die Wolkensäule gestanden ist, dann war klar, okay, jetzt ist Lagern angesagt, ausruhen, Kräfte tanken, was auch immer. Und wenn die Säule weitergezogen ist, dann war klar, okay, Zelte abbrechen, Lager abbauen und jetzt geht's wieder los. Und das wäre irgendwie verkehrt gewesen, wenn die Säule stehen bleibt, irgendwie weiterzulaufen. Oder andersrum, wenn die Säule weitergeht, irgendwie zu sagen, nee, ich bleibe noch ein bisschen. Also von daher ist es wichtig zu erkennen, was ist gerade dran. Und wenn ich die Zeichen der Zeit richtig deute, dann ist momentan ganz groß Veränderung. Veränderung, Veränderung, Veränderung. Global gesehen, überall, nichts ist mehr gleich, Dinge verändern sich. Wir können Sachen nicht mehr machen, wie sie früher funktioniert haben. Und wenn ich mir die Gemeinde konkret anschaue, dann ist, glaube ich, Aufbruch dran. Neues Wagen, es wieder angehen, rausgehen aus dem, was man jetzt so für sich abgesteckt hat, eben Herausforderungen, sich denen stellen. Und wenn ich mich aber umschaue, kommt es mir eher so vor, dass aber eigentlich viele resigniert sind, irgendwie geneigt sind, die Segel zu streichen und irgendwie sich schwer motivieren lassen, loszuziehen. Und was irgendwie sehr interessant ist, ich wurde gestern gefragt, ob ich denn nicht heute predigen will. Und ich hatte überhaupt keine Lust dazu. Ich habe gedacht, nee, das ist der denkbar schlechteste Augenblick. Weil ich nämlich gestern noch gedacht habe, vielleicht ist es ja besser, wenn ich meine Hoffnungen irgendwie begrabe, wenn ich meine Träume irgendwie begrabe. Wahrscheinlich lebt es sich besser, wenn ich nicht dauernd erwarte, dass noch irgendwas Großes passiert. Weil wenn ich erwarte, dass was Großes passiert, dann kann ich enttäuscht werden. Wenn ich aber mich mit dem Leben so abfinde, ist es halt mal so, es ist mal schön, mal ist es schwer, meistens vielleicht sogar schwer und dann ist es halt so und dann lebe ich vielleicht besser damit. Und wenn man dann predigen soll und man dann sagt, Leute, begrabt eure Träume, nicht so praktisch in der Predigt. Und Gott ist ja ein Schlawiner, der weiß ja, wie man Leute packen kann. Also habe ich mich halt hingesetzt und habe diese Predigt geschrieben. Naja, wie hat sich Josef im Gefängnis gefühlt? Er hat die großen Träume gehabt. Alle werden sich vor ihm verneigen und er ist so ungefähr der King. Und dann hockt er da in Ägypten, Kilometer weit weg von seiner Familie und noch im Gefängnis. Die Leute, die ihm versprochen haben, dass sie sich einsetzen, dass er rauskommt, haben es vergessen. Also wie es ausschaut, hockt er hier noch jahrelang drin. Wie hat sich Mose in der Wüste gefühlt, als er die Schafe gehütet hat? Er hatte irgendwie die Ahnung, dass er was Besonderes sein könnte. Irgendwie ist er der Einzige, der diesen Kindermord überlebt. Alle Kinder von den Juden wurden umgebracht, er ist der einzige Überlebende. Und dann wächst er auch noch auf im Haus des Pharao. Könnte er darauf hinweisen, dass er besonders ist und dass er vielleicht sein Volk aus der Knechtschaft befreien soll. Dummerweise wird er als Mörder gejagt und er hockt hier in der Wüste und hütet Schafe. Wie sollte sich das jemals ändern? Ist doch eigentlich unmöglich. Es gibt eine Geschichte, die mich immer ziemlich begeistert hat. Und zwar ist es so eine Kurzgeschichte, die auf im zweiten Album von der Band King's X drauf ist, die den Namen Gretchen Goes to Nebraska hat. Und so auch die Kurzgeschichte. Und die handelt von einem Mädchen namens Gretchen, das sich aufmacht, um das Land ihrer Träume, Nebraska, zu entdecken. Sie hat keine Ahnung, wie sie da hinkommt, aber sie macht sich einfach auf den Weg. Und da erlebt sie alle möglichen Abenteuer und das erfordert sie ziemlich heraus. Ehrlich gesagt, es überfordert sie, weil sich nämlich teilweise die Landschaft einfach von jetzt auf nachher verändert. Sie ist eben noch in einem alten Wald und dann in der Wüste. Dann ist gerade noch die Wüste und auf einmal kommt da irgendwie am Horizont ein Wasserfall und auf einmal ist alles unter Wasser und sie ist umgeben von nur Wasser und schwimmt. Und dann ist sie irgendwann auf einem Berg und schreit aus Leibeskräften, muss ich das alles durchmachen, nur um nach Nebraska zu kommen? Und eigentlich erwartet sie keine Antwort. Und dann kommt so ein Vögelchen angeflogen und hat so einen kleinen Zettel im Schnabel. Und dann fliegt dieses Vögelchen über sie und als es direkt über ihr stehen bleibt, lässt es diesen Zettel fallen. Landet direkt vor ihren Füßen und als sie diesen Zettel aufmacht, steht da drauf, ja. Also sie schreit aus Leibeskräften, muss ich das alles durchmachen, nur um nach Nebraska zu kommen? Ja. Und wenn du dich da gerade fragst, muss ich das alles durchmachen, nur um... Dann kann sein, dass Gott sagt, ja. Weil wir müssen nämlich manchmal einige Hindernisse überwinden, eine Wüste durchqueren, einige Feinde bezwingen und vielleicht auch einige Zeit abwarten, bis unsere Träume sich erfüllen. Und beim Josef war es so, er war eben noch im Gefängnis und ohne irgendeine Ankündigung, ohne dass irgendwas darauf hingewiesen hätte, war er am nächsten Tag der zweite Mann in einem Weltreich. Und hatte auf einmal das Sagen. Und auch bei Mose hat sich einiges geändert. Heute noch sagen die Leute das Gesetz von Mose oder sie weisen auf Mose hin, nicht auf irgendjemand im Alten Testament. Und wir können jetzt auf zwei Arten reagieren. Wir können sagen, okay, ich habe keinen Bock mehr, ich werde nur enttäuscht, ich ziehe mich zurück, ich verschanze mich, lasst mich bloß in Ruhe, dann kann ich nicht enttäuscht werden. Das Problem dabei ist, es stimmt nicht. Ich werde auf jeden Fall enttäuscht werden, wenn ich so handle, weil ich nämlich meinen Träumen keine Chance gebe, dass sie realisiert werden. Weil ich ziehe mich ja zurück. Ich fasse auch nichts mehr an, weil dann könnte ja was schief gehen. Wenn ich aber losgehe, mich wieder aufmache, es von neuem probiere, wenn ich hingeflogen bin, wieder aufstehe, kann ich natürlich enttäuscht werden, ich kann verletzt werden, aber ich habe auch die Chance, dass Dinge passieren, von denen ich nur träumen kann. Oder dass Dinge passieren, von denen ich noch nicht mal geträumt habe. Es gibt so ein Special auf einer Herr der Ringe DVD, wo es so um die Hintergründe von dem Buch und von dem Film geht. Und da sagt ein Experte, Dr. Patrick Curry, ich glaube, dass Tolkien selber ziemlich pessimistisch war. Aber ich denke, dass es in den Büchern Hoffnung gibt. Tolkien nannte es so, Hoffnung ohne Garantien. Eine sehr gute Beschreibung seiner Bücher. Und jetzt kommt der Satz, der mir wichtig ist. Verzweiflung ist nur für die, die mit Sicherheit wissen, was die Zukunft bringt. Niemand ist in dieser Lage. Deshalb ist Verzweiflung nicht nur eine Sünde im theologischen Sinne, sie ist auch schlichtweg ein Fehler. Denn niemand weiß wirklich, was passieren wird. In diesem Sinne gibt es immer Hoffnung. Und wenn jemand aus nüchternen Gründen sagt, dass es eigentlich immer Hoffnung gibt, weil keiner weiß, was die Zukunft bringt, wie viel mehr können wir Hoffnung haben, wenn wir wissen, dass es da einen Gott gibt, der Situation von jetzt auf nachher verändern kann, der übernatürlich eingreifen kann und es auch tut. Und es gibt genügend Geschichten aus der Bibel, aber auch aus unserem heutigen realen Leben, wo wir das gehört haben, aber auch selber erlebt haben. Also wir können Hoffnung haben. Und Hoffnungslosigkeit und Verzweiflung ist nicht angesagt. Und wie ihr merken könnt, habe ich mich sehr mit dem Thema Hoffnung, Vertrauen beschäftigt. Und ich habe mich neulich mit einer jungen Familie, das heißt, ich habe mich eher mit einer Frau unterhalten, die nämlich kurz vor der Geburt war es sehr schwierig mit ihrem Kind. Und es sah so aus, als würde das Kind vielleicht sterben. Und sie hat sich so schwer getan, Gott zu vertrauen, dass er dieses Kind rettet. Weil sie hatte solche Angst davor, dass dieses Kind verloren geht und dass Gott ihr dieses Kind wegnimmt. Und mir ist da richtig drastisch klar geworden, dass dieses Misstrauen ihr nichts gebracht hat. Dieses Misstrauen konnte nicht dafür sorgen, dass dieses Kind behalten wird. Sondern dieses Misstrauen hat sie sogar gelähmt und blockiert. Ihr Mann, der hatte einen kindlichen Glauben, der hat gebetet. Ich glaube, da ist das Herz ausgesetzt oder es hat nicht mehr geatmet. Und er hat einfach gebetet, dass der Herzschlag wieder anfängt. Und es ist passiert. Der hat kindlich vertraut. Und der war einfach naiv und hat geglaubt, Gott macht das schon. Aber die andere Frau, also seine Frau, die hat es halt nicht geglaubt und war total gelähmt. Und ich habe früher diese eine Bibelstelle nie verstanden, wo Jesus sagt, wer ist unter euch, der seines Lebenslänge eine Spanne zusetzen könnte, wie sehr er sich auch darum sorgt. Also wenn wir uns sorgen, dann wird sich unser Leben nicht verbessern. Es wird sich nicht verändern. Wir können dem keine Qualität hinzufügen, sagen wir mal so. Sondern es wird eher negative Qualität hinzugefügt. Also ist es eigentlich angebracht zu vertrauen. Weil wenn wir vertrauen, haben wir alle Chancen. Natürlich können wir enttäuscht werden, aber dann ist die Frage, wie wir mit den Enttäuschungen umgehen. Und da ist es total wichtig, dass wir nicht allein bleiben, sondern dass wir uns austauschen, dass wir uns gegenseitig den Spiegel vorhalten, weil wir dann nämlich sehen, oder weil andere uns sagen können, pass doch mal auf, da ist doch das passiert, da ist das passiert, da sind unmögliche Situationen gelöst worden. Könnte es sein, dass du auch jetzt vertrauen kannst, dass das passiert? Und der Knackpunkt ist ja der, dass es ja nicht nur kritisch ist, wenn es kritisch aussieht, sondern wir können unsere Kinder jeden Augenblick verlieren. Ich kann mein Kind auf die Straße lassen, ein Auto kommt, und das Kind ist weg. Ich denke immer nur, es ist gefährlich, wenn es gefährlich ausschaut. Aber ich vertraue ja sonst vielleicht auch, dass ich mein Kind auf die Straße lassen kann. Aber es ist eigentlich angebracht zu vertrauen. Die Frage ist nur, warum fällt uns das so schwer? Ich habe neulich in einem Artikel ein Zitat aus der Hütte gelesen. Das ist ja dieses Buch, wo so ein Wochenende mit Gott. Und da spricht Gott zu der Hauptfigur und er sagt, der wahre grundlegende Makel in deinem Leben, Mackenzie, ist, dass du mich nicht für gut hältst. Wenn du wüsstest, dass ich gut bin und dass alles, die Mittel, die Resultate und alle Vorgänge des individuellen Menschenlebens in meine Güte eingeschlossen ist, dann würdest du zwar mein Handeln nicht immer verstehen, aber du würdest mir vertrauen. Doch du vertraust mir nicht. Ich lese es nochmal. Der wahre grundlegende Makel in deinem Leben, Mackenzie, ist, dass du mich nicht für gut hältst. Wenn du wüsstest, dass ich gut bin und dass alles in meine Güte eingeschlossen ist, dann würdest du zwar mein Handeln nicht immer verstehen, aber du würdest mir vertrauen. Doch du vertraust mir nicht. Das Gute an Gott ist, dass er sich nicht ändert. Das ist wie ein Fels in der Brandung, eine unveränderliche Konstante. Gott ist gut und er ist unendlich gut. Und alles, was er tut, ist gut und ist gut für uns. Das glauben wir manchmal nicht. Und es gibt viele Sachen, die in unserem Leben unsicher sind, schwankend, schwierig, fraglich. Aber wenn wir unser Leben anschauen und die ganzen Sachen, die wir nicht verstehen oder die uns verletzen, dann sollte dieser Punkt der Anker sein, dieser Fixpunkt sein, Gott ist gut. Und alle anderen Sachen müssen halt von daher dann interpretiert werden. Und ich bin geneigt zu hinterfragen, dass Gott gut ist. Wenn Gott gut ist, warum passiert dann das in meinem Leben? Warum hat er das zugelassen und so weiter und so fort? Dann fällt mir oft auch, dass der Glaube oft viel zu verkrampft ist, weil wir falsche Vorstellungen haben. Und wenn wir durchs Leben gehen, dann gibt es Sachen, wo wir gar nicht drüber nachdenken, weil die so selbstverständlich und normal sind, weil wir normalerweise auch gesund sind. Wenn wir jetzt aber irgendwie verletzt sind, ich habe mir zum Beispiel meinen Finger angeritzt oder mein Arm liegt im Gips, auf einmal kann ich alle möglichen Sachen nicht mehr machen. Dann wird das Marmeladenglas aufmachen schwierig, dann wird das Schnürsenkelbinden schwierig. Wenn ich irgendwo hinstoße, zuckt es durch meinen Arm, weil ich verletzt bin und es tut höllisch weh. Wenn ich aber geheilt bin, dann denke ich gar nicht mehr über irgendwelche Sachen nach. Ich habe neulich ein Zitat gefunden bei Reinhard Bonke auf Facebook, was ich sehr cool fand, weil es war nämlich eine entkrampfende Offenbarung, sage ich mal. Ich habe früher immer gedacht, das war für mich immer eine totale Herausforderung oder fast eine Anklage. Ja, ich glaube ja nicht und deswegen passiert es halt nicht. Und ich bin da blöd, wenn ich nicht glaube. Und er sagt hier, ganz kurz formuliert, glaube nur ist gleich entspanne dich. Das Zitat im Ganzen heißt, wir sind nicht dazu aufgefordert zu glauben, was der Glaube tun kann, sondern zu glauben, was Gott tun kann. Es gibt keinen Glauben an die Kraft des Glaubens, sondern Glauben an die Kraft Gottes. Jesus sagte, glaube nur. Das war seine Art zu sagen, entspanne dich. Echter Glaube ist wie ein elektrisches Stromnetz. Das Kabel selbst erleuchtet keine Lampe, bringt kein Gerät zum Laufen. Es ist nicht das Kabel. Es gibt keine Kabelkraft. Es ist die Elektrizität, die Stromstärke und die Spannung, die Resultate produziert. Dennoch, die Leitung ist nötig, damit es geschieht. So etwas wie Glaubenskraft gibt es nicht, aber Glaube bringt die Kraft Gottes. Also ich kann mich entspannen, wenn Gott sagt, glaube nur. Und ich denke, es gibt viele Punkte, wo Gott zu mir sagen will, entspann dich, mach dich mal locker, wo ich viele Sachen verkrampft sehe. Und ich glaube, es ist eine spannende Aufgabe, herauszufinden, wo Gott zu mir sagt, entspann dich. Genau. Und was, glaube ich, wichtig ist, dass wir vielleicht auch kennen, wo sind wir stecken geblieben. Und oft fällt uns das gar nicht auf. Und deswegen würde ich jetzt so als Abschluss eine kleine spannende Übung machen. Die ist vielleicht für einige herausfordernd. Aber ich fände es cool, weil ich würde gerne eine kleine prophetische Übung machen. Und zwar so, dass wir uns einen Partner suchen. Am besten jemanden, den wir überhaupt nicht kennen. Weil dann habe ich auch kein Raster, wo ich das abchecken kann. Ja, passt das jetzt, passt das nicht? Den kenne ich ja und ich weiß ja das von dem. Und dass wir kurz beten und Gott folgende Fragen stellen. Wo ist ein Punkt, wo der eine stecken geblieben ist? Und dann die wichtigere Frage, was sagt Gott dazu? Weil ich glaube, dass wir oft denken, Gott findet mich scheiße, weil ich da nicht weiterkomme. Oder Gott verurteilt mich und sagt, ja, du glaubst da nicht und deswegen, haha, haue ich dich jetzt in die Pfanne. Und ich glaube eher, dass Gott zu uns reden will und uns diese Entkrampfungen geben will, wie dieses Glaube nur ist gleich, entspanne dich. Und ich würde gerne diese Übung machen mit uns. Aber ich glaube, bevor wir das machen, dann bete ich noch einfach mal. Entlang dem, was wir in der Predigt gehört haben. Und dann machen wir diese Übung. Es ist natürlich keiner verpflichtet, das zu machen, aber ich glaube, das ist eine Chance, dass Gott zu uns sprechen kann. Okay. Zuerst mal möchte ich dir danken, Jesus, dass du weißt, wie es uns geht. Dass du weißt, wo wir stehen. Dass du weißt, welche Kämpfe wir machen. Und ich danke dir, dass du nicht nur das weißt, weil du uns beobachtest, sondern weil du selber auf der Erde warst und weißt, was es für Anforderungen im Leben gibt. Und ich danke dir, dass wir wissen dürfen, dass du das durchfochten hast, dass du das überstanden hast und dass du über all diesen Anforderungen, Herausforderungen, Niederlagen ausgerufen hast, es ist vollbracht. Dass du den Sieg dafür errungen hast, wo wir nicht siegen können, wo wir die Segel streichen müssen, einfach weil wir es nicht packen. Und ich danke dir, dass du dieses es ist vollbracht über unserem Leben ausrufen willst, wo wir nicht vertrauen können, wo wir nicht glauben können, wo wir verkrampfen, wo wir alles hinschmeißen wollen. Danke, dass du uns Hoffnung geben willst, wie wir das auch vorhin gehört haben, dass du gute Gedanken über uns hast, Gedanken des Friedens und nicht des Leids, dass du uns gibst Zukunft und Hoffnung. Dass du uns zusprichst, wenn ihr mich suchen werdet von ganzem Herzen, dass du dich finden lassen willst. Und ich bitte dich, Jesus, dass du uns findest, dass wir dich finden und dass du uns Kraft gibst, dass du uns Hoffnung gibst, dass du uns ermutigst, dass du dieses Wort ganz persönlich in unser Herz sprichst, glaube nur, was es auch immer für uns heißt, dieses entspanne dich, es ist alles gut, ich habe es in der Hand, ich habe überwunden für dich. So, ich segne euch mit Glaubenskraft, mit Vertrauen, mit Lockerheit und ich segne euch mit Heilung, da wo ihr verletzt seid. Setze Heilung frei. Und ich bitte dich, Heiliger Geist, dass du kommst und dass du in die wunden Punkte gehst, wo es weh tut, wo wir enttäuscht sind, wo wir verletzt sind, wo wir auch dich nicht verstanden haben. Dass du kommst und jetzt da hinein sprichst und dass du Heilung bringst. Und dass du diesen Moment bringst, den man uns vielleicht gar nicht vorstellen kann, wie Josef aus dem Gefängnis gekommen ist. Dass du diesen Moment bringst, wo dieses, was vorher weh getan hat, dass wir gar nicht mehr uns darüber Gedanken machen. In Jesu Namen. Amen. Gut. Okay. Wir machen jetzt das folgendermaßen. Also ihr sucht euch jetzt einen Gebetspartner. Wer will? Wer nicht will, möge das vielleicht klar deutlich machen, dass keiner kommt und dann fragt. Dann nehmt ihr euch eine kurze Zeit der Stille, wo ihr einfach in Sprachen beten könnt oder einfach in Ruhe Gott fragt, was willst du jetzt sagen? Und zwar mit den Fragen, wo ist mein Gegenüber stecken geblieben? Wo kommt er irgendwie nicht weiter? Und was sagt Gott für Hoffnungsworte da rein? Und natürlich schaut er drauf, dass es auferbauend ist und ermutigend und nicht anklagend. Das ist nämlich Gott nicht. Okay. Jetzt. Genau, Heiner kann ein bisschen spielen im Hintergrund. Alle Klarheiten beseitigt?